Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Matthias Nawrat kam als Teenager mit seiner Familie aus Polen, aus Oppeln, nach Deutschland. Er hat erst Biologie, dann literarisches Schreiben studiert. Er veröffentlicht seit mehr als 10 Jahren und hat dafür viele Preise und Auszeichnungen erhalten. In kurzer Zeit sind 4 Romane entstanden, in denen es immer um Familien geht, um Geschichte, um Erinnerungen und um die Frage, was Menschen zusammenbringt und möglicherweise auch zusammenhält. Wir freuen uns, dass Matthias Nawrat heute bei uns ist. Sein aktueller Roman »Der traurige Gast« war in diesem Jahr nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und gehört zu den meistbeachteten deutschsprachigen Romanen dieser Saison. Matthias Nawrat im Gespräch mit meinem Kollegen Kolja Mensink. Herzlich willkommen im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur.
Matthias Nawrat, ich habe Ihr Buch unglaublich gern gelesen und als ich mich dann an die Vorbereitung gesetzt habe, habe ich gemerkt, Mensch, wir müssen natürlich gleich am Anfang die Sache mit dem Erzähler erklären und das ist nicht so einfach. Ahnen Sie, worauf ich hinaus will?
Wahrscheinlich darauf, dass es doch sehr viele Daten oder Lebensdaten gibt, die mit meinen eigenen autobiografischen Daten übereinstimmen.
Das ist ja sowas, was man auf der Literaturkritikerschule lernt, wenn man mit einem Schriftsteller redet, bloß nicht am Anfang gleich mal fragen, wie viel von Ihnen selbst steckt denn da drin oder so. Damit verschreckt man die Leute. Sie fordern das ja geradezu raus.
Genau, weil ich möchte, also das ist ein Buch, in dem ich mich tatsächlich noch mal mehr mit Realismus auseinandergesetzt habe. Realismus in der Literatur ist ein großes und schwieriges Thema. Und ich spiele hier quasi mit dem Autobiografischen, denn natürlich ist dieser Erzähler nicht ich, aber man soll das vielleicht auch am Anfang ein bisschen denken.
Also der Erzähler, er stammt aus Polen, genau wie Sie, aus Oppeln, Opole. Er lebt in Berlin im Stadtteil Wedding, er ist Schriftsteller, genau wie Sie, und er hat 3 Bücher veröffentlicht. Also, und er steckt in einer Schreibkrise.
Ja, na gut, das hat natürlich alles tatsächlich mit mir zu tun, wenn Sie das jetzt so sagen. Das stimmt, ja. Also mir fällt immer mehr auf, dass er natürlich immer, also viele Ähnlichkeiten zu mir hat. Vor allen Dingen aber ist er für mich quasi eher so eine Instanz, die etwas, was mir sehr wichtig ist, transportiert, nämlich so etwas wie Empathie. Er ist eigentlich in diesem Buch so eine zentrale Metapher für Empathie und für Mitmenschlichkeit. Er kommt ja eigentlich gar nicht so viel vor als Erzähler. Es geht ja gar nicht um ihn. Es geht um die ganzen anderen Figuren. Er hört ihnen nur zu. Aber dennoch ist er quasi so die zentrale Instanz, die uns, die Leser, quasi verbindet mit den Biografien der Figuren.
Wir gehen einfach mal rein ins Buch. Dieser Erzähler, der hat keinen Namen. Das ist ein namenloser Erzähler, Schriftsteller, Schreibkrise. Der lässt sich durch Berlin treiben und trifft da auf verschiedene Menschen, mit denen er ins Gespräch kommt. Und eigentlich ist nicht so ganz klar, was da eigentlich die treibende Kraft bei ihm ist. Sucht er was oder läuft er vor was weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er ist in so einer, also Schreibkrise ist ja immer eine Existenzkrise bei einem Schriftsteller. Die Frage ist dann, was war zuerst, ne? Die Schreibkrise oder die Existenzkrise? Und ich glaube, er ist in einer Situation des extremen existenziellen Unbehagens. Es ist ja ein Roman über die Gegenwart, tatsächlich über quasi das heutige Berlin, das heutige Europa. Ich würde sagen, er ist so jemand, der ist erschrocken von der Gegenwart oder von einem neuen Blick auf die Gegenwart. Die Europäer, glaube ich, da stimmen mir viele überein, dass wir seit ein paar Jahren plötzlich ganz anders blicken auf die Welt und auf Europa und so weiter. Und so ist er auch. Und ich denke, dass er zum einen natürlich, er wird angezogen von Personen, wo er spürt, diese Menschen verursachen in mir Unbehagen. Gleichzeitig wehrt er sich davor. Er will nicht tiefer reingezogen werden. Wird es aber dann doch, eben weil er diese Mitmenschlichkeit hat, dieses Mitgefühl. Insofern würde ich sagen, so halb-halb. Er sucht nach etwas, aber nicht nach Geschichten in dem Sinne, weil es wurde ja manchmal gemutmaßt, er sucht nach etwas, dass er wieder ins Schreiben kommt. Gar nicht mal das, sondern er sucht nach tieferen Antworten. Er ist irgendwie so auf der Suche nach so etwas fast Metaphysischem und findet dann immer einen Zipfel davon und erschreckt sich davor, wird aber dann tiefer reingezogen.
Wow, wir sind jetzt schon total tief eingestiegen, aber das ist auch genau das, was mich an diesem Roman Der traurige Gast so fasziniert hat, wie da aus ganz zufälligen Begegnungen in kürzester Zeit wirklich total intensive, ins Existenzielle zielende Gesprächssituationen werden. Wir wollen da gar nicht so viel drüber reden, wir wollen das jetzt mal hören. Sie haben eine Stelle vorbereitet zum Vorlesen.
Ja, ich lese eine kurze Stelle vor, relativ am Anfang, quasi den Beginn einer dieser Beziehungen quasi, die sich da entwickeln. Das Kapitel heißt Die Architektin. Es war Anfang Mai, als ich die Architektin kennenlernte. Meine Frau Veronika und ich hatten ein paar Mal darüber gesprochen, unsere Wohnung umzugestalten, auch wenn wir es nicht wirklich vorhatten. Im Maui Change hatte ich per Zufall auf der Theke neben verschiedenen Prospekten eine Visitenkarte auf einem Stapel gefunden. Dorota Kamscher, Architektin, stand darauf. Rufen Sie an. Weil mich diese Aufforderung interessierte, rief ich noch am selben Nachmittag unter der angegebenen Nummer an. Aber Sie müssen herkommen, sagte die Architektin am Telefon, nachdem ich ihr unser Anliegen geschildert hatte. Ich verlasse meinen Stadtteil nicht. Sie bleiben immer nur in Schöneberg, fragte ich. Ja, sagte sie, obwohl einmal war ich segeln auf dem Wannsee. Ein Mann, in den ich sehr verliebt war, hatte mich dazu eingeladen. Und da musste ich natürlich durch alle auf dem Weg liegenden Stadtteile fahren, was mir gut gefallen hat. Aber das ist schon 30 Jahre her. Der Mann und ich waren sehr jung. Ich war irritiert von dieser Eröffnung, da mir die Geschichte außerdem wenig glaubwürdig vorkam, fragte ich sie, wie sie das mit ihrem Beruf vereinbare. Auch in anderen Stadtteilen werde doch gebaut. Eine Architektin müsse doch irgendwann ihre Gebäude besichtigen. Ich arbeite von zu Hause aus, sagte sie. Ihre Visitenkarten lagen im Maui Change, sagte ich. Das ist doch in Kreuzberg. Eine Freundin hat sie dort für mich vorbeigebracht. Und der Segler, was ist aus ihm geworden? Vermutlich lebt er noch heute irgendwo in dieser Stadt, sagte sie. Er hat eine Familie und einen Beruf, dem er gerne nachgeht. Vielleicht hat er sogar schon Enkelkinder. Die Architektin sprach leise und gewählt. Ihr Polnisch erinnerte mich, wie mir, nachdem ich aufgelegt hatte, plötzlich bewusst wurde, an dasjenige, das ich von meiner Oma kannte, die aus Brzeżany stammte, einer Kleinstadt, die vor dem Zweiten Weltkrieg polnisch gewesen war, heute jedoch zur Ukraine gehörte. Die musikalische Art und Weise, wie sie die Wörter miteinander verschmelzen ließ, weckte in mir die Vorstellung von uralten Potocki-Gräfinnen, von einer längst untergegangenen, aber im kulturell-genetischen Pool des alten Osteuropa noch präsenten Vergangenheit, die als Erinnerung fortdauerte. Ich fühlte mich davon angezogen, aber mich überkam auch, nachdem ich aufgelegt hatte, ein merkwürdiges Gefühl des Unbehagens. »Was meinst du mit Unbehagen?«, fragte Veronika, die mir gegenüber auf unserem Sofa im Flur saß, in der Nische unter dem Fenster, als ich ihr von dem Telefongespräch erzählte. »Ich weiß es nicht«, sagte ich.
Ja, Dankeschön. Erst mal so viel. Also, das ist jetzt ein ganz kurzes Telefongespräch. 2-3 Seiten in dem Buch, das sind vielleicht 5 Minuten, die beiden miteinander sprechen und trotzdem ist man ganz tief drin in so einer Lebensgeschichte. Dorota Kamscher, das haben wir erfahren, ist eine ziemlich eigenwillige Architektin, die auch ihre Wohnung vielleicht verlässt, aber definitiv nicht ihren Stadtteil. Wir erfahren von einer Liebesgeschichte, mutmaßlich eine traurige Liebesgeschichte. Und da ist der Klang ihrer Stimme, der so 100, 150 Jahre polnische, osteuropäische Geschichte transportiert, den Konflikt zwischen Polen und der Ukraine. Das alles wird hier nur angerissen, aber man ahnt natürlich schon, dass mit der Umgestaltung der Wohnung, das wird ein bisschen länger dauern.
Das wird länger dauern, ja. Insofern, also immerhin, also oder anders gesagt, von Anfang an ist es ja kein besonders starker Antrieb, jetzt diese Wohnung umzugestalten. Aber es wird dazu führen, also er wird dahin gehen zu der Architektin und im ersten Gespräch wird sich schon zeigen, dass er dann nicht mehr wegkommt, dass sie anfängt, ihm aus ihrem Leben zu erzählen. Und tatsächlich wird es ein paar solcher Treffen geben und tatsächlich wird es die ganze Lebensgeschichte im Grunde genommen und auch zum Teil eben die Geschichte von Osteuropa und überhaupt von Europa sein, mit der er sich dann da auseinanderzusetzen haben wird.
Das ist, also das hat eine unglaubliche Sogwirkung. Diese Wohnung, habe ich gemerkt beim Lesen, steht einem sofort vor dem Auge. Die Wohnung, in der die Zeit so stehen geblieben ist. Dann diese Situation mit einem jüngeren Mann und einer älteren Frau. Sie erzählt die Erinnerungen dieser Frau, die gehen halt Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist der Holocaust, das ist der Zweite Weltkrieg. Das verbindet sich mit Bildern, die man im Kopf hat, aus den Medien, aus anderen Romanen, Filmbilder. Man kann sich das alles gut vorstellen und gleichzeitig gibt es immer so ein Rest Rätsel dabei. Warum erzählt die Architektin das eigentlich alles?
Na, das ist ein Stück weit, ein Stück weit haben die beiden sich sozusagen gefunden. Sie ist ja eigentlich jemand, der extrem entwurzelt ist aus ihrem Leben heraus. Sie hat nie irgendwie, also sie lebt in so einer existenziellen Transitsituation und sie ist sehr einsam natürlich dadurch. Und er ist halt jemand, der zuhört plötzlich. Und für sie ist es ein Stück weit auch so ein Abschluss. Sie erzählt ein Stück weit auch sich selber noch einmal ihr ganzes Leben und versucht sich klar zu werden über Dinge. Insofern glaube ich, dass sie merkt, dass sie in ihm jemanden gefunden hat, wo das plötzlich möglich ist, nochmal ihr ganzes Leben irgendwie an sich selber vorbei so Revue passieren zu lassen. Ja, würde ich...
Wir haben das ja, glaube ich, alle schon mal erlebt, dass wir auf so Leute treffen, die plötzlich anfangen zu erzählen. Und was ich mich dann immer frage, ist es die Vergangenheit, die diese Menschen nicht loslässt, oder umgekehrt sind das Menschen, die an der Vergangenheit festhalten? Wie ist das mit den Figuren in Ihrem Roman?
Es sind Figuren, die irgendwie von der Vergangenheit immer wieder heimgesucht werden, das schon. Also, weil sie eben auch in der Gegenwart nicht so richtig ankommen. Gleichzeitig ist das natürlich extrem gegenwärtig, weil das sind Personen, die im Prinzip in der eigentlichen Realität leben, so würde ich es vielleicht mal sagen, weil Gesellschaft ist ja eigentlich immer, oder so Gesellschaftssysteme oder Konstrukte sind ja im Prinzip immer Erzählungen, die wir uns erzählen, um diesen Abgrund zu überdecken quasi, der immer da ist, der Abgrund der Geschichte, der Abgrund des eigenen Lebens. Man kommt aus dem Nichts, man existiert plötzlich und dann geht man wieder ins Nichts. Damit kann man ja nicht fertig werden. Das heißt, man braucht immer Erzählungen, um das irgendwie ein Stück weit zu vergessen, ein Stück weit zu verdrängen. Und diese Figuren sind in dieser metaphysischen Realität. Die kommen da nicht ganz raus. Und insofern sind die extrem gegenwärtig und aus dieser Gegenwart heraus sehen sie plötzlich, wie eben die Geschichte hineinragt in die Gegenwart, was die Gegenwart eigentlich ist.
Die Architektin ist ja nur eine von mehreren abgründigen Begegnungen in diesem Roman. Also wir treffen einen polnischen Arzt, der seinen Sohn verloren hat. Vermutlich ist der durch Selbstmord aus dem Leben geschieden. Einen Biologen, der sich mit den Ursprüngen des menschlichen Lebens beschäftigt und in eine fürchterliche Sinnkrise geraten ist. Dann, das hat mich sehr berührt, einen Rumänen, der in Berlin von der Vergangenheit eingeholt wird und dabei fast selbst ums Leben kommt. Das sind ganz schwere Stoffe, richtige Tragödien. Und Sie haben das hochverdichtet. Ich muss sagen, das ist auch nicht leicht zu lesen. Also meine ich nicht, man kommt irgendwie an den Stil nicht ran oder so. Es ist so verdichtet, dass ich eben bei mir, Sie haben das gerade schon benutzt, diese Formulierung, da stellt sich tatsächlich so ein Unbehagen ein. Ja. Ein regelrechtes Unbehagen und trotzdem liest man weiter. Warum machen Sie das? Wonach suchen Sie?
Naja, ich suche wahrscheinlich auch eben nach der Wirklichkeit. Also was ist denn diese Existenz? Und ausgelöst ist das, glaube ich, bei mir wirklich worden durch diese Erfahrung. In Europa bricht quasi etwas auf, was ich für selbstverständlich hielt. Also das, was quasi Francis Fukuyama vor ein paar Jahrzehnten schon genannt hat als das Ende der Geschichte. Nun sind wir quasi im gesellschaftlichen Paradies angekommen, alles ist super, wir haben die Demokratie und so weiter. Und nun merkt man, nein, die menschliche Tragödie geht immer weiter. Es kommen neue Konflikte, die kommen quasi von anderen Teilen der Welt. Es geht ja auch um diesen Anschlag in diesem Buch, der plötzlich in Berlin alles aufbricht. Und mir ging es tatsächlich, oder ich war persönlich auch eben in so einer Situation, wo ich so dachte, ja, aber was ist das denn jetzt, diese menschliche Situation, in der wir alle stecken? Ich wollte es wissen, es hat mich erschrocken, aber ich wollte es auch, ich wollte mich damit beschäftigen, ich wollte so nah wie möglich daran kommen. Und Sie haben schon recht, es ist irritierend, das zu lesen. Und deswegen gibt es diesen Schriftsteller, der das für uns so auffängt, denn er ist ja auch immer wieder irritiert. Er will ja ganz oft weggehen, er will das nicht mehr hören. Und trotzdem sagt etwas in ihm so, nein, du musst da bleiben. Und das meine ich mit eben, dass eigentlich das Hauptthema des Buches quasi genau diese, diese Frage ist, wenn wir alleine auf der Welt sind, wenn es keinen Gott gibt, wenn die nationalen Märchen einfach Märchen sind, was haben wir denn dann noch, woran wir uns festhalten können? Und wir haben quasi uns, also wir haben die anderen Menschen und deswegen braucht es eben diesen Schriftsteller, der dazwischen noch eben in der gleichen Situation ist wie der Leser und sagt, puh, das geht mir jetzt echt ziemlich nah, aber ich muss trotzdem weitermachen.
Lassen Sie uns über, Sie haben gerade so gesagt, der Anschlag, wahrscheinlich wissen wir alle, was gemeint ist. Also es gibt viele, viele Episoden in diesem Roman, die in die Vergangenheit führen. Zweiter Weltkrieg, Holocaust, Umsiedlung, Vertreibung. Es gibt weite Bögen, die bis zurück in die Antike führen. Und gleichzeitig gibt es eben tatsächlich eine Episode, die ganz handfest direkt aus der Gegenwart gegriffen ist. Die wird im Klappentext schon angedeutet. Und ich muss sagen, das hat mich trotzdem beim Lesen an der Stelle dann, das ist so im Anfang des letzten Drittels, glaube ich, das hat mich wie so ein Faustschlag erwischt. Der Erzähler sitzt zu Hause in seiner Wohnung, guckt eine amerikanische Fernsehserie und dann die Nachrichten, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz, 19. Dezember 2016. Was macht das mit dem Erzähler?
Naja, Sie müssen sich die Situation vorstellen. Man liegt im Bett, schaut eine Serie. Und dann wird eingespielt die Meldung, Anschlag auf dem Breitscheidplatz, 8 Kilometer Luftlinie von der eigenen Wohnung entfernt. Und im ersten Moment ist es so das Gefühl so, das wird jetzt quasi in die Welt der Serie, kommt diese Meldung, woher kommt diese Meldung? Kommt die jetzt aus der Realität, kommt die aus den Medien? Also man ist plötzlich in so einer Zwischenwelt. Und das ist ja auch die Situation, in der man ständig ist, wenn man vom IS liest oder von irgendwelchen Katastrophen irgendwo auf der Welt. Man weiß plötzlich nicht mehr, ja, das ist ja dieselbe Welt, in der ich hier im Zimmer bin. Und das ist sozusagen eine Irritation, die ihn plötzlich zurückwirft auf die Gegenwart, auf die Wirklichkeit und die dazu führt, dass man auch die Stadt plötzlich mit ganz anderen Augen sieht. Denn dieser Attentäter, der war ja nicht gefasst am Anfang. Das heißt, man dachte die ganze Zeit, der läuft jetzt noch irgendwo herum. Und das Viertel, in dem der Schriftsteller wohnt, ist zufällig auch das, in dem der Attentäter auch gewohnt hat vorher. Das heißt, er ist ihm vielleicht begegnet auf der Straße, vielleicht ist der Typ noch irgendwo. Das erzeugt eine ganz andere Angst und das ist eben auch das, was ich vorhin meinte, dass Gegenwart und Vergangenheit eigentlich ständig in so einem Dialog stehen, dass quasi das Schädelfeld der Geschichte, wenn man das so nennen könnte, immer wieder auch in der Gegenwart aufbricht, wo man plötzlich merkt, ah, okay, diese Gesellschaft ist vielleicht gar nicht so sicher oder das ist gar nicht so weit weg, das ist genau hier quasi. Und diese Irritation zu merken, ich hielt es davor für einfach quasi eine Mediengeschichte aus einem anderen Teil der Welt, aber es ist jetzt plötzlich hier. In dieser Situation kommt eben dann auch dieser Schriftsteller.
Und gibt es Trost? Gibt es eigentlich Trost für den traurigen Gast, für den Erzähler, der überall nur als trauriger Gast zu Gast ist?
Ich finde, es gibt schon Trost. Es gibt eben das Miteinander der Menschen und das Mitgefühl und die Liebe. Aber man muss erstmal natürlich fragen, quasi sich nach der Wirklichkeit befragen. Sind quasi, sag ich mal, Erzählungen, die uns abwimmeln sollen, also eben diese nationale Erzählung, ach, früher war alles so schön und wir brauchen nur unsere Heimat zurück, dann wird alles gut. Ist das die Realität oder muss man sich wirklich mit der eigentlichen Realität befassen? Und wenn man bis dahin durchkommt, dann gibt es, für mich persönlich, gibt es dann eben doch den Trost der Mitmenschlichkeit. Aber man muss erstmal sich klar machen, dass vielleicht einige zu einfache, scheinbar tröstende Erzählungen nicht stimmen.
Ja. Wow. Vielen Dank, Matthias Navrat. Der traurige Gast ist im Rowohlt Verlag erschienen. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke fürs Zuhören. Danke.
Der Bücherfrühling bei Deutschlandfunk Kultur mit 9 Autoren und ihren Büchern in 3 Stunden live von der Leipziger Buchmesse. Und wir haben in der nächsten Stunde zu Gast Monika Rink, Feridun Saimoglu und Andreas Eschbach.